NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen in dieser Sendung. Die Menschen in Pakistan sind verzweifelt. In den Hochwassergebieten drohen nun Seuchen. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal so rasant gewachsen wie seit langem nicht mehr. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem berichten wir über ein weiteres Konzept zur Reform der Bundeswehr. Offenbar das Modell, das der Verteidigungsminister bevorzugt. Und die Berliner gedenken der Toten an der deutsch-deutschen Grenze. Heute vor 49 Jahren begann die DDR mit dem Bau der Mauer. Zunächst aber zur Flutkatastrophe in Pakistan. Mehr als 1600 Menschen sind in den vergangenen zwei Wochen bereits gestorben. Millionen sind obdachlos und auf der Flucht vor den Wassermassen. Die internationale Hilfe läuft nur mühsam an. Die Menschen sind verzweifelt und die Situation wird immer verheerender.
Ein Klassenraum, der zum Flüchtlingslager geworden ist. Kinder, Erwachsene, Alte drängeln sich in dieser Schule in Pakistans südlicher Provinz Sindh. Da, wo normalerweise Kinder lernen, versuchen nun Menschen aller Altersgruppen schlicht zu überleben. Wir haben hier kein ordentliches Trinkwasser. Hier ist alles sehr schmutzig. Die Moskitos lassen uns nicht schlafen. Der Strom fällt stundenlang aus. Die Kinder können nicht schlafen und wir haben auch nicht genug zu essen. Nach Aussagen vieler Beobachter droht in Pakistan nun eine Katastrophe nach der Katastrophe. Dann nämlich, wenn sich Seuchen und Krankheiten schnell ausbreiten. Mediziner warnen, nicht nur die reißenden Fluten, auch das stehende Wasser sei gefährlich, weil es den Krankheitserregern ideale Bedingungen zum Gedeihen biete. Das bekräftigt auch dieser Offizielle des Internationalen Roten Kreuzes nochmal. Die Berichte, die wir von unseren Teams vor Ort erhalten, besagen, der Zugang zu Trinkwasser ist nicht begrenzt, es gibt überhaupt kein sauberes Trinkwasser. Und wenn wir es nicht hinbekommen, Probleme wie dieses in den Griff zu kriegen, dann wird die Zahl der Menschen, die in dieser Katastrophe sterben, sich erheblich erhöhen. Die Hilfsorganisation Malteser International spricht vom ersten bestätigten Cholera-Fall. Der Patient liege im Nordwesten des Landes in Mingora in einem Krankenhaus. Der Chef eines Distrikthospitals in Mingora bestätigte dem ARD-Hörfunkstudio Südasien, dass es einen Cholera-Kranken gebe. Das sei aber alles normal. Dort würden regelmäßig Cholera-Patienten behandelt. Noch immer aber gibt es Gegenden Pakistans, denen die Fluten erst noch bevorstehen. Die Aufregung am Bahnhof der Stadt Jacobabad im südlichen Sindh ist mindestens so groß wie das Gedrängel vor den Gleisen. Die Behörden riefen jetzt die 400.000 Bewohner auf, die Flucht zu ergreifen. Wir wissen überhaupt nicht, wo wir hin sollen. Wir sind arme Leute, wir haben kein Geld und wir wissen nicht, wie wir nach Karachi kommen sollen. Wir haben unser Zuhause verloren. Warum müssen wir für unsere Fahrt nach Karachi bezahlen? Wütend sind die einen, ängstlich oder verwirrt sind andere. Hals über Kopf haben sie alles zurücklassen müssen. Wir sind sehr traurig. Wir warten hier seit dem Morgen, aber kein Zug ist angekommen. Es kam einer, aber der Aufseher hat gesagt, er fahre in die falsche Richtung und geschlagen haben uns diese Leute auch. Es gibt in Pakistan derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Verzweiflung der Menschen bald nachlassen könnte. Im Gegenteil, derzeit wächst sie. In den Teilen des Landes, die Fluten längst heimgesucht haben und in denen, die sie erst noch treffen werden.
Kai Küstner berichtete über die Flutkatastrophe in Pakistan. In Russland kämpfen tausende Feuerwehrleute gegen die vielen Wald- und Torfbrände, ausgelöst durch die beispiellose Hitzewelle. Und die Frage, wie sehr atomare Anlagen von den Feuern bedroht sind, ist nach wie vor nicht eindeutig beantwortet. Aus Moskau Stefan Lag.
Beim Kampf gegen die Waldbrände bekommt Russland nun auch Unterstützung aus den USA. Heute sollen zwei amerikanische Frachtflugzeuge mit Löschausrüstung in Moskau eintreffen, darunter Feuerlöschpumpen, hitzebeständige Anzüge und Medikamente. Gestern hatten US-Präsident Obama und der russische Präsident Medvedev in einem Telefonat über die amerikanische Hilfe gesprochen. Obama bekundete sein Beileid und Mitgefühl angesichts der Brandkatastrophe und bot neben Ausrüstung auch Hilfe von Experten an. Immer noch wüten über 600 Brände im ganzen Land. Der Leiter des Krisenstabs, Stepanov, sieht jedoch auch Erfolge der Einsatzkräfte. Die Brandfläche hat sich in den vergangenen 24 Stunden um 15.000 Hektar verringert. Wir haben uns insbesondere auf die Gebiete von Moskau, Jekaterinburg und Ryazan konzentriert. Das hat bereits Wirkung gezeigt. Jedoch ist ein Problem, das man schon bewältigt glaubte, wieder aufgetaucht. In der Nähe der Atomforschungsanlage in Sarow, 400 Kilometer östlich von Moskau, ist erneut ein Brand nach einem Blitzschlag ausgebrochen. Dort befindet sich Gefahrengut, das nach einem früheren Brand bereits fortgeschafft worden war. Nachdem die ersten Feuer gelöscht waren, hatte man die radioaktiven Materialien jedoch wieder zurückgebracht. Der Sprecher des staatlichen Atomkonzerns Rosatom, Novikov, sieht aber keine Notwendigkeit, das Material erneut wegzubringen. Es bestehe keine Gefahr für die Anlage. Wladimir Tschuprow von Greenpeace bestätigte, dass sich die Flammen aufgrund der Windrichtung von dem Atomzentrum wegbewegen. Derweil beschäftigte sich Ministerpräsident Putin mit den Auswirkungen der Brände und der lang anhaltenden Dürre in Russland. Teilweise waren die Brotpreise um 20% gestiegen. Putin machte skrupellose Spekulanten dafür verantwortlich und drohte mit drastischen Strafen. Diese unredlichen Geschäftsleute sollten verstehen, dass sie gut daran tun, sich an die Gesetze zu halten. Sonst könnten ihre Verluste durch Sanktionen größer sein als das, was sie durch Spekulationen gewonnen haben. Die föderale Antimonopolbehörde kündigte an, in solchen Fällen Strafen von bis zu 15% des Jahresumsatzes zu verhängen. An der Wetterfront ist vorerst keine wesentliche Abkühlung in Sicht. Es bleibt heiß mit Temperaturen von über 30 Grad. Lediglich nachts gibt es eine gewisse Erleichterung mit 20 Grad. Zu der schon seit Wochen andauernden Hitzewelle sagte Meteorologe Wilfand: Was wir hier beobachten, liegt jenseits aller denkbaren Grenzen. Diese Temperaturen hat man sonst eigentlich in der Sahara oder in Mittelasien. Einmal in 1000 oder in 5000 Jahren kann so etwas vorkommen.
Die Brände in Russland, Stefan Lag berichtete. Zu unserem nächsten Thema und damit zu einer Entwicklung, die selbst Experten ziemlich überrascht hat. Denn das Wirtschaftswachstum fällt im zweiten Quartal dieses Jahres unerwartet hoch aus. So meldet es heute das Statistische Bundesamt. Einzelheiten von Hendrik Burs.
Gute Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft hatten die Fachleute schon erwartet. Aber was dann für die Monate April bis Juni vom Statistischen Bundesamt kam, war mehr als gedacht. Ein Plus von 2,2% für das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Jahresbeginn. Holger Bahr leitet die volkswirtschaftliche Analyse bei der Deka Bank, der Fondsgesellschaft der Sparkassen. Er ist auch überrascht.
Das ist quasi weltmeisterliches Wachstum in diesem Quartal, was durch sehr viele Komponenten unterstützt ist. Vor allen Dingen die Exporte, aber auch Investitionen, auch ein Stück weit Konsum. Insofern ist da vieles Gutes zusammengekommen, was eben Deutschland dann eben sehr stark im abgelaufenen Quartal aussehen lässt.
Ein Stückchen half sogar das Wetter mit. Die Bauindustrie holte nämlich manches nach, was im harten Winter davor liegen bleiben musste. Ein Wirtschaftswachstum von 2,2% ist außergewöhnlich. Zum Vergleich, im Vierteljahr davor, zwischen Januar und März, war das Bruttoinlandsprodukt um 0,5% gestiegen. Die deutsche Wirtschaft hat vor allem in den Schwellenländern einen guten Lauf, etwa in Brasilien, Indonesien und China. Erfolgreiche Exportprodukte made in Germany sind Autos und Chemieerzeugnisse und auch wieder die deutschen Maschinen. Ralf Wiechers vom Maschinenbauverband VDMA erinnert an das tiefe Tal, aus dem seine Branche kommt.
Der Maschinenbau ist im Jahr 2009 arg gebeutelt worden von der Krise. Wir hatten einen tiefen Einbruch und er ging auch sehr schnell vonstatten. Seit Mai 2009 spüren wir, dass die Auftragseingänge wieder angezogen haben. Seit August schlägt das auch auf die Umsätze und auf die Produktion durch.
Die Zahl der Beschäftigten dagegen hat sich in vielen Branchen nicht spürbar verändert. Weder nach unten, aber auch noch nicht nach oben. 40,3 Millionen Erwerbstätige zählt das Statistische Bundesamt aktuell. 72.000 mehr als zum Sommer des vergangenen Jahres. Die Kauflaune der Verbraucher ist zuletzt gestiegen. Bei den Volkswirten herrscht angesichts des stärksten Wachstums seit der Wiedervereinigung zwar blendende Laune, sie weisen aber auch darauf hin, dass es in diesem Tempo nicht weitergeht. Holger Bahr von der Deka Bank.
Das ist eine Rekordzahl und das deutet auch schon ganz klar an, das wird es in den nächsten Quartalen so nicht geben. Von daher wird nach diesem Quartal alles geringere Wachstumsraten mit sich bringen. Wir gehen auch von einer Moderierung aus, weil die Stimulierungsmaßnahmen auslaufen, weil der Aufschwung eben normaler werden muss. Und normal sind 2,2% Wachstum eben nicht.
Stimulierungsmaßnahmen, damit sind die vielen Konjunkturpakete gemeint, in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Im internationalen Vergleich steht Deutschland im Moment ausgezeichnet da. Die Wirtschaft in den Euro-Ländern zusammengenommen wuchs um 1% und damit nur halb so stark wie in Deutschland.
Deutschland steht also mit seiner Quartalsbilanz sehr gut da im europäischen Vergleich. Wer hätte das gedacht? Schließlich ist die Wirtschaftskrise ja noch nicht vorbei, aber abheben sollten wir deshalb noch lange nicht. meint Linda Staude in ihrem Kommentar.
Die Zahlen geben Anlass zu Hoffnung, aber nicht zu Euphorie. Sicher, nach dem Konjunktureinbruch des Krisenjahres 2009 um fast 5% ist ein Wachstum von 2,2% im zweiten Quartal dieses Jahres eine beachtliche Leistung. Auch der Superlativ, das hat es seit der Wiedervereinigung noch nie gegeben, klingt gut. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Krise jetzt endgültig Geschichte ist. Man darf nicht außer Acht lassen, aus welch tiefem Tal die deutsche Wirtschaft kommt. Überdurchschnittliche Wachstumszahlen sind dazu zunächst einmal zu erwarten. Trotzdem liegt die Wirtschaftsleistung immer noch deutlich unter der des Vorkrisensommers 2008. Von einem Aufschwung XL, wie Wirtschaftsminister Rainer Brüderle ihn genannt hat, kann also keineswegs die Rede sein. Zu groß sind die Risiken, die das angebliche zweite Wirtschaftswunder in Deutschland noch bedrohen. Das gegenwärtige Konjunkturhoch wird immer noch hauptsächlich vom Außenhandel getragen. Der Exportboom steht aber auf wackeligen Füßen, solange die übrigen Nationen in der Welt sich nicht ebenfalls gründlich erholt haben. Danach sieht es derzeit vor allem in den USA nicht aus. Und das könnte sich auch auf China auswirken. Hinzu kommt, dass auch die Euro-Länder insgesamt noch nicht einmal die Hälfte der deutschen Wachstumszahlen erreicht haben. Und die sind nach wie vor die besten Kunden der hiesigen Exportunternehmen. Auch die hausgemachten Probleme sind mit den Jubelmeldungen längst nicht vom Tisch. Die Schuldenberge in Deutschland und im Rest von Europa wachsen vielleicht nicht mehr so schnell, aber abgebaut werden sie noch lange nicht. Die Banken haben weiterhin große Mengen Schrottpapiere in ihren Depots und sind, trotz positivem Stresstest, noch nicht endgültig über dem Berg. Und ganz wichtig, die Konjunkturprogramme, die einen erheblichen Teil zur Überwindung der Krise beigetragen haben, laufen größtenteils in diesem Jahr aus. Umso wichtiger ist es, dass die Verbraucher das durch höhere Kauflust wieder ausgleichen. Aber die trauen dem Aufschwung jüngsten Umfragen zufolge bisher nicht so recht. Gut jeder Dritte befürchtet einen Rückschlag. Das alles heißt natürlich nicht, dass dieser Rückschlag auch tatsächlich kommen wird. Aber es dürfte noch eine ganze Weile dauern, bis die deutsche Wirtschaft die Krise endgültig hinter sich gelassen hat. Fatal wäre es, wenn sich Politik und Wirtschaft jetzt im Vertrauen auf eiligst nach oben korrigierte Konjunkturprognosen einfach entspannt zurücklehnen würden. Die genannten Probleme müssen angepackt und gelöst werden. Dann wird aus den guten Zahlen eines einzigen Quartals vielleicht der erhoffte selbsttragende Aufschwung.
Linda Staude kommentierte die ausgezeichneten Wirtschaftsdaten im zweiten Quartal für das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Spekuliert wird seit Monaten, ganz genaues weiß man nach wie vor noch nicht, denn es gibt da ja mehrere Modelle. Aber die Details der geplanten Bundeswehrreform sind doch schon sichtbar. Und die Süddeutsche Zeitung berichtet in ihrer heutigen Ausgabe nun von dem Modell, das angeblich Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg favorisiert. Aus Berlin Thomas Nehls.
Der Umbau der Bundeswehr zu einer freiwilligen Armee rückt näher. Dabei soll die Beibehaltung der Wehrpflicht im Grundgesetz in der eigenen politischen Heimat des Verteidigungsministers, also in der CSU und der CDU, diejenigen gewogen stimmen, die einer reinen Berufsarmee skeptisch gegenüberstehen. Vertreter des Koalitionspartners FDP und der Oppositionsparteien äußern sich bei einigen Vorbehalten zustimmend zum von Karl Theodor zu Guttenberg eingeschlagenen Kurs. Allerdings stellt der verteidigungspolitische Sprecher der SPD die Bundestagsfraktion Rainer Arnold die angeblich im Ministerium favorisierte Gesamtstärke von nur noch etwa 170.000 Soldaten in Frage.
Diese Gesamtstärke ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel, vor allen Dingen auch deshalb, weil sich Deutschland damit aus der Bündnisverteidigung in vielen Feldern abmeldet. Und das ist eine gravierende Entwicklung. Wir wollen ja hin zu einer stärkeren Europäisierung der Streitkräfte und der Sicherheitspolitik. Und da ist eine der Voraussetzungen, dass gerade die kleinen Länder darauf vertrauen, dass die Großen wie Deutschland ihrer Verantwortung auch gerecht werden.
Arnold erachtet 175.000 Berufs- und Zeitsoldaten sowie weitere 25.000 freiwillig Wehrdienstleistende für die verschiedenen Aufträge als notwendig und verweist auf entsprechende Vorschläge seiner Partei. Der Deutsche Bundeswehrverband, die hauptsächliche Gewerkschaft der Soldatinnen und Soldaten, stellt sich ebenfalls nicht völlig quer. Ihr Sprecher Wilfried Stolze prophezeit für den strukturellen Umbau der Armee allerdings am Anfang sogar mehr Kosten.
Wenn sie dann kleiner ist, dann muss sie auch feiner werden. Dann müssen die Soldatinnen und Soldaten, die da sind, auch all das bekommen, was sie für ihren Dienst brauchen. Das heißt, man braucht auch erstmal eine riesige Anschubfinanzierung. Wenn man sparen will, dann muss man mindestens 1 Milliarde in die Hand nehmen, um diese, sagen wir mal, besondere Attraktivität, die wir dann fordern für die Armee, die verbleibt, auch finanzieren zu können.
Dabei werde nicht nur an materielle Verbesserungen gedacht, um beispielsweise Anreize für eine freiwillige Verpflichtung als Soldat zu schaffen. Überlegenswert seien auch Modelle für eine bessere Verknüpfung von Dienst und Familie sowie die Beibehaltung der 4-monatigen Dauer eines Auslandseinsatzes. Die sich verdichtenden Reformvorschläge des Ministeriums stellen nach wie vor nur eine von 5 Varianten dar. Mit der offiziellen Vorlage wird nicht vor September gerechnet. Ungewiss ist auch noch, wofür sich die Bundeskanzlerin entscheiden wird. Sie gilt als Wehrpflichtfreundin und bevorzugt dem Vernehmen nach ebenfalls eine optimale Gesamtstärke von etwa 200.000 Soldaten und Soldatinnen. Eine zusätzliche Hürde dürften die Parteitage besonders von CDU und CSU darstellen. Bezeichnenderweise gibt es dort mehr Stimmen als in der Opposition, die Karl Theodor zu Guttenberg eine zu große Sparbereitschaft und übereifrige Strukturveränderungen vorwerfen.
Für Jüngere ist das alles unvorstellbar und so weit weg. Und doch, 28 Jahre lang stand die Mauer und teilte nicht nur Berlin, sondern ganz Deutschland. 136 Menschen kamen hier ums Leben, die meisten bei dem Versuch, in den Westen zu fliehen. Mit mehreren Veranstaltungen haben die Berliner Bürger heute der Toten gedacht, an dem Tag, an dem vor 49 Jahren die Mauer gebaut wurde. Peter Stein berichtet.
Neben Berlins regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit waren zahlreiche Vertreter von Opferorganisationen sowie Zeitzeugen zur Gedenkfeier gekommen. Sie fand in der Versöhnungskapelle an der Bernauer Straße statt. Also an jener Straße, an der sich mit dem Mauerbau besonders dramatische Szenen abspielten. Beide Gehsteige gehörten noch zum Westen, die Häuserreihe jedoch zum Osten. Pfarrer Manfred Fischer.
Aber es waren ja auch nicht die Baulichkeiten, die die Berliner Mauer tödlich machten. Es waren die Grenztruppen. Mensch gegen Mensch.
In der halbstündigen Andacht lasen Jugendliche, die die Mauer nicht mehr persönlich miterlebt haben, Berichte von Zeitzeugen und die traurige Geschichte der tödlichen Grenze vor.
An der Berliner Mauer kamen von 1961 bis 1989 mindestens 136 Menschen zu Tode. Sie wurden bei Fluchtversuchen erschossen, verunglückten auf der Flucht, nahmen sich angesichts ihrer gescheiterten Fluchtversuche das Leben oder wurden versehentlich für Flüchtlinge gehalten und erschossen. Andere gerieten von West-Berlin aus ins Grenzgebiet und kamen dort um.
Damit sollte ein Zeichen gegen das Vergessen gesetzt werden. Nach der Andacht legte Wowereit einen Kranz am Mauerdenkmal in der Bernauer Straße nieder. Dort ist noch ein vollständiger Grenzstreifen mit seinen unterschiedlichen Sicherungssystemen erhalten. Der 13. August, für Berlins regierenden Bürgermeister weit mehr als nur ein Tag der Erinnerung.
Ganz wichtig, Mahnung für die Zukunft. Demokratie ist heute so selbstverständlich, aber Demokratie muss jeden Tag gelebt werden und muss auch regelmäßig verteidigt werden. Und dies ist eine wichtige Aufgabe, es weiterzugeben, was Diktatur bedeutet hat. Und gerade für junge Generationen, für die Freiheit selbstverständlich geworden ist.
Zur gleichen Zeit wurde im Ortsteil Treptow eine Straße nach dem Maueropfer Chris Geffroy umbenannt. Er war am 5. Februar 1989 der letzte Tote an der Mauer.
Eine nach wie vor etwas mysteriöse Angelegenheit ist das und eine Spur führt nach Köln. Hier soll Uri Brodsky, vermutlich ein Agent des israelischen Geheimdienstes Mossad, einem anderen Agenten geholfen haben, einen deutschen Pass zu beantragen. Und mit diesem Reisepass war einer der mutmaßlichen Mörder eines hochrangigen Funktionärs der radikal-islamischen Hamas nach Dubai gereist. Der Mord geschah im Januar in Dubai. Israel bestreitet, mit seinem Geheimdienst an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Und von den 27 international gesuchten Verdächtigen wurde bislang nur Uri Brodsky gefasst, Anfang Juni in Warschau. Gestern wurde er an Deutschland ausgeliefert. Heute entschied das Amtsgericht Köln, Brodsky wird freigelassen. Aus Köln Oliver Köhler.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der aus Israel stammende Mann einen höheren Geldbetrag als Sicherheitsleistung hinterlegt. Anschließend konnte er das Kölner Polizeipräsidium als freier Mann verlassen. Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte sich mit den Anwälten des mutmaßlichen Agenten auf dieses Verfahren geeinigt, weil die deutschen Behörden gegen ihn nur wegen Falschbeurkundung ermitteln durften. Nur unter dieser Voraussetzung war er aus Polen in die Bundesrepublik ausgeliefert worden. Der Mann steht im Verdacht, mit gefälschten Dokumenten beim Kölner Einwohneramt einen deutschen Pass besorgt zu haben. Mit diesem Pass soll im Januar ein Mitglied eines Mordkommandos ins Emirat Dubai eingereist und dort an der Tötung eines Palästinenserführers beteiligt gewesen sein. Die israelische Regierung bestreitet, dass es sich um die Tat ihres Geheimdienstes gehandelt hat.
Birma wird seit fast 50 Jahren von den Militärs beherrscht. Die Junta hat das rohstoffreiche Land heruntergewirtschaftet und sie kennt keine Gnade, wenn Menschen sich kritisch äußern. Viele Regimekritiker sitzen im Gefängnis. Und nun hat die Junta eine Verlautbarung gemacht, die auf den ersten Blick sehr nach Demokratie und Freiheit aussieht. Sie hat nämlich zum ersten Mal seit 20 Jahren Parlamentswahlen anberaumt. Aber ist das wirklich Demokratie und Freiheit? Nicola Glass berichtet.
Jetzt endlich ist das Geheimnis gelüftet. Birmas Junta hat den Termin für die Wahlen bekannt gegeben. Diese sollen am 7. November stattfinden, wie die Staatsmedien heute berichteten. Kritiker erklärten bereits im Vorfeld, der geplante Urnengang sei weder frei noch fair. Denn die Wahlen anzuerkennen, würde auch bedeuten, die jetzige umstrittene Verfassung anzuerkennen. Laut der Verfassung sind ein Viertel der Parlamentssitze sowie Schlüsselpositionen in der künftigen Regierung von vornherein für Angehörige der Armee reserviert. Wichtige politische Entscheidungen oder gar Verfassungsänderungen wären ohne die Zustimmung der Militärs gar nicht möglich. Das alles habe schwerwiegende Folgen auch für die ethnischen Minderheiten des Landes, sagt Sipora Sen, Generalsekretärin der Karen National Union. Die Organisation kämpft seit 60 Jahren für Autonomie. Wir glauben nicht, dass die Wahlen Frieden, Demokratie und Stabilität für Birma bedeuten. Stattdessen wird die Unterdrückung weitergehen. Nur die Wahrung der Menschenrechte und die Gleichheit der Ethnien wird dem Land Frieden und Stabilität bringen. Will bring peace and stability to Burma. Die Militärs wollten mit dieser Wahl nur ihre Macht zementieren, so die Kritiker. Die Rechte der Opposition sind massiv beschnitten. Vor allem die im März veröffentlichten Wahlgesetze wurden sowohl von Birmas Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi als auch von Beobachtern der internationalen Gemeinschaft als undemokratisch gebrandmarkt. Die Partei von Suu Kyi, die Nationale Liga für Demokratie, NLD, boykottierte die Wahlvorbereitungen und wurde im Mai aufgelöst, weil sie sich weigerte, sich zu den neuen Bedingungen zu registrieren. Denn für eine Teilnahme an der Wahl hätte die NLD ihre Vorsitzende Suu Kyi ausschließen müssen. Laut Gesetz darf niemand Mitglied einer politischen Partei sein, der eine Haft- oder Arreststrafe verbüßt. Andere Oppositionspolitiker aber haben erklärt, sie wollten antreten, darunter auch eine Gruppe, die sich von der NLD abgespalten hatte. Ein Netzwerk von Menschenrechtlern und Dissidenten im Exil dagegen hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, die Wahlen nicht anzuerkennen. Kin Omar vom Forum für Demokratie in Birma. Wenn man hingeht und sich mit den Menschen an den Grenzen trifft, sei es China, Indien, Bangladesch oder Thailand, und sie fragt, was sie wirklich denken, so machen diese vor allem eines deutlich. Sie sagen, sie seien sehr besorgt über weitere Unterdrückung, Verfolgung und Gewalttaten gegen ihre Gemeinschaften, im Vorfeld der Wahlen und schlimmer noch danach. Einige Leute, die sagen, es könne nicht mehr schlimmer kommen, denen entgegnen wir, dass es tatsächlich schlimmer werden könne, wenn wir es nicht schaffen, diese Wahlen zu stoppen. Birmas Militärs, die das Land einst in Myanmar umtauften, haben bereits deutlich gemacht, dass sie ausländische Wahlbeobachter nicht im Lande dulden wollen.
Der ehemalige Radsportprofi Jan Ullrich ist vor dem Landgericht Hamburg mit seiner Unterlassungsklage gescheitert. Ullrich wollte dem Heidelberger Professor Franke die Behauptung verbieten lassen, dass er dem spanischen Dopingmediziner Fuentes 35.000 Euro zur Anschaffung von Dopingmitteln bezahlt habe. Aus Hamburg Arndt Brorsen.
Doping-Experte Professor Werner Franke darf jetzt weiter behaupten, was er 2006 erstmals in einem Fernsehinterview gesagt hat, dass Jan Ullrich 35.000 Euro für Dopingmittel an den Dopingarzt Fuentes gezahlt hat. Das Hamburger Landgericht entschied, diese Aussage ist wahr. Und auch wenn Franke noch auf die schriftliche Urteilsbegründung wartet, für seinen Anwalt Christoph Siegel ist das ein wichtiger juristischer Erfolg.
Man kann schon jetzt feststellen, dass Herr Ulrich jetzt doch festgestellt bekommen hat vom Gericht, das, was er immer vermeiden wollte, nämlich, dass er Kunde von Herrn Dr. Fuentes gewesen ist.
4 Jahre lang hatten Ulrich und seine Anwälte versucht, genau diese Schlussfolgerung zu verhindern. Denn seit gut 4 Jahren steht der Tour de France-Sieger von 1997 am Pranger, weil 4,5 Liter seines Blutes bei Fuentes gefunden wurden. Ein Hinweis auf Eigenblutdoping. Während des langwierigen Gerichtsprozesses gegen Franke verlegte sich Ulrichs Seite auf Spitzfindigkeiten. Franke habe von Geld für Dopingmittel gesprochen, nicht aber von Geld für Dopingmethoden. Und die Zufuhr von Eigenblut, das sei eine Methode. Dieser Wortklauberei wollte der Vorsitzende Richter nicht folgen. Er erklärte, Eigenblutdoping könne auch als Dopingmittel bezeichnet werden. Direkte Folgen hat das Urteil für Ulrich aber erstmal nicht.
Es wäre reine Spekulation, wenn man jetzt sagen würde, dass da auf jeden Fall Konsequenzen auf ihn zukommen werden. Aber ich gehe da schon davon aus, dass man das auch beobachtet hat, was hier rauskommt und dass es auch möglicherweise zu irgendwelchen Folgen führen wird.
Ulrichs Anwalt wollte sich nicht äußern, aber es bleibt die Möglichkeit, in Berufung zu gehen und wahrscheinlich wird es so kommen. Denn im Kampf gegen Dopingvorwürfe zeigt sich Ulrich genauso zäh wie sein Widerpart. Professor Franke wird nicht müde, gegen Betrug im Sport vorzugehen.
Also mein Dopingkampf ist nicht gegen Jan Ulrich gerichtet. Ist nie gegen die Sportler, die ja Abhängige sind, in mehrfacher Weise gerichtet, sondern gegen die im Hintergrund Tätigen. In diesem Fall war Jan Ulrich ein vom System Abhängiger, genau wie viele hundert andere, gerade im Radsport auch.
Trotzdem erhofft sich Franke jetzt eine Entschuldigung Ulrichs. Der allerdings hat sich überraschenderweise kurz vor Bekanntgabe des Urteils völlig zurückgezogen. Auf seiner Internetseite teilte der 36-Jährige mit, er leide am Burnout-Syndrom und wolle sich dieser Herausforderung jetzt stellen. Deshalb werde er sich in den nächsten Monaten öffentlich überhaupt nicht äußern.
Und ein weiteres Urteil gilt es zu vermelden, diesmal aus Dresden. Dort hat das Amtsgericht 2 Journalisten zu Geldstrafen verurteilt wegen übler Nachrede. Einzelheiten von Annette Apfel.
Arndt Ginzel und Thomas Datt, die beiden Journalisten aus Leipzig, sind wütend.
Das Ganze findet an dem Amtsgericht statt. Wir wissen es alle, wo sozusagen ganz oben eine Person sitzt, die involviert war in das Ganze, die ein hohes Rehabilitationsinteresse hat.
Und ich meine, so scheinbar milde das Urteil wirkt. Man darf nicht vergessen, hier geht es um ein ganz grundsätzliches Problem. Der Richter hat uns jetzt verurteilt wegen einer kritischen Frage, die er einfach begründungslos zur Tatsache macht.
Mehr als eine Stunde hatte der Vorsitzende Richter Hepp Schwab die beiden Artikel in ihren Sätzen, Wortverbindungen und Quellennachweisen zerlegt, die sich mit Rotlichtvorwürfen hoher sächsischer Justizbeamter beschäftigten. Geschehen Anfang der 90er Jahre in Leipzig. Übrigens Ausgangspunkt für die sogenannte sächsische Korruptionsaffäre. Anwalt Ulf Israel.
Es ist jetzt schwer zusammenzufassen. Im Grunde ist der Vorwurf wohl der, dass eine Tatsache behauptet wird, die in einem zeitlichen Kontext steht, der so vom Richter nicht gesehen wird. Der Richter sagt halt, das hätte man anders darstellen müssen. Man hätte hier noch weitere Ausführungen machen müssen, um das klarer rüberzubringen.
Ein Punkt dabei, der Quellennachweis. Richter Hepp Schwab wies den Leipzigern in seiner Urteilsbegründung nach, dass sie hätten anders berichten können, nämlich mit einer sauberen Quellenangabe in den Artikeln.
Das ist ja genau auch das Perfide an diesem Verfahren, dass es hier nicht um Presserecht geht, sondern um Strafrecht. Das heißt, wir stehen unter dem Druck, sämtliche Presseprivilegien, die wir haben, offenzulegen oder eben hier in dem Fall unsere Quellen offenzulegen, um sozusagen letztlich in einer Verurteilung zu entkommen. Das ist absurd. Das hat weitreichende Folgen für uns Journalisten, für Sie und für uns alle.
Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte genau diesen Punkt im Vorfeld beantwortet. Lorenz Hase.
Ein Journalist kann auch im Rahmen seiner Tätigkeit Straftaten begehen, wenn eben über bestimmte Personen falsche Tatsachenbehauptungen verbreitet werden. Dann kann das den Tatbestand der üblen Nachrede erfüllen.
Während Datt und Ginzel heute wegen übler Nachrede zu je 2.500 Euro Geldstrafe verurteilt wurden, sprach sie das Gericht in 2 weiteren Anklagepunkten frei. Trotzdem bleibt das Urteil für die Leipziger Journalisten eine Ignoranz der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes.
Mit diesem Urteil geben wir uns überhaupt nicht ab. Damit werden wir uns nicht abfinden und werden weitergehen. Weil ansonsten würde es bedeuten, wir haben uns hier von diesen Leuten irgendwie einschüchtern lassen.
Der Deutsche Journalistenverband Sachsen kritisiert die Entscheidung des Dresdner Gerichts. Sabine Bachert-Merz.
Das heißt für die Pressefreiheit in Sachsen, dass jeder, der mit irgendeiner Sache, mit einer einmal getätigten Aussage nicht zufrieden ist, sagen kann, ja, da bin ich dagegen und weg mit der Presse. Und das ist eindeutig ein Eingriff in die Pressefreiheit.
Und Hendrik Zörner vom Bundesverband des DJV ergänzt.
Das ist ein Dammbruch, das kann man durchaus so sehen. Und wir hoffen natürlich auch sehr darauf, dass dieses Beispiel nicht Schule macht. Das wäre verheerend für den freien und kritischen Journalismus.
Ja, Reaktionen auf das Urteil im Journalistenprozess in Dresden. Annette Apfel berichtete und damit geht das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info zu Ende. Mein Name ist Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend.